Liebe Freunde, liebe Gäste, schön mit euch zu sein, schön über dieses Thema zu sprechen, auch wenn dieses Thema Depression eine bestimmte Herausforderung für uns ist und ein schweres Thema ist, eine Problematik, mit der wir auch konfrontiert worden sind oder immer wieder mal werden oder sind schon. Wir haben gestern Abend angefangen, das war so der Einstieg, die Erklärung, was ist Depression, wie äußert sich Depression und was sind so die möglichen Hintergründe. Heute wollen wir in der Predigt versuchen zu verstehen, wie Gott mit uns Menschen umgeht, wenn wir an Depression erkranken. Was macht Gott? Wie geht er vor? Und wie führt er uns heraus aus dieser Krankheit? Darum geht es heute in der Predigt und heute Nachmittag um 14 Uhr geht das dann weiter. Wie gehe ich damit um, wenn meine Verwandte, wenn meine Bekannte, wenn meine Freunde betroffen sind? Ich möchte heute von den Siegern sprechen. Es gibt unter also in der Gesellschaft Stars, im Fußball, im Sport, in der Medizin, in der Politik, Sänger, die wir dann einfach bewundern. Und wir schauen auf sie und sagen, die haben wahnsinnig sich angestrengt, die haben eine gute Arbeit geleistet und wir bewundern sie. Das sind Männer, das sind Frauen, wir sagen, die haben einen starken Charakter. Und wir sehen sie auf dem Bildschirm, das ist vielleicht Robert De Niro oder das ist Madonna oder wer auch immer. Und wir bewundern diese Menschen. Und eigentlich wollen wir auch prominent sein. Eigentlich wollen wir auch diese Stufe in unserem Leben erreichen. Und das beginnt schon in der Familie, bei den kleinen Kindern, wo die Eltern dann sagen, schau mal, mein Kind, das kann schon zählen. Und mein Kind, das kann schon singen, wie Madonna. Und die Kinder, die machen das weiter und dann, wenn die sich treffen, sagen die, ich bin schon so hoch gewachsen. Und das andere Kind, das so klein ist, sagt, aber mein Papa arbeitet in der Polizei, bei der Polizei. Und so geht das weiter. Und die Eltern sagen dann, aber mein Kind, das ist so hübsch. Und die anderen Eltern sagen, und bei unserem Kind, da wachsen schon die Zähne. Ja. Und so weiter. Und dann geht es im Kindergarten so weiter. Und alles ist so fantastisch, so wunderbar. Und wenn wir dann den Fernsehen anmachen, dann kommt die Reklame und dann wird dir angeboten das beste Auto oder das beste Klopapier oder auch das beste Waschmittel wird dir angeboten. Und immer wieder, also alles nur Superlative. Nichts anderes, zweitrangig, das geht nicht mehr. Und eigentlich sind wir das gewohnt und können heute auch nicht mehr anders leben. Die Gesellschaft braucht anscheinend das. Sie braucht solche Leute, solche Menschen braucht sie. Ja, wo man hinschaut und sagt, genau das sind die Typen, die wir brauchen. Und die einen haben hier so wirklich gute Muskeln, ja, und manche Frauen machen große Lippen mit einer Spritze und damit fallen sie auf, ja. Irgendwas muss gemacht werden, irgendwie ein Wettkampf und du musst immer nur den ersten Platz gewinnen. Der zweite, das ist nicht mehr attraktiv, der dritte sowieso nicht, ja. Und wenn du dann der Zehnte oder der, was weiß ich, bist, dann, und so ist der olympische Geist überhaupt, ja, den gibt's eigentlich nicht mehr. Dieser Begriff oder diese Redewendung, Hauptsache dabei sein, das ist nur eine Floskel heute geworden, ja. An sich gilt nur der erste Platz, ja. Schön. Ja, wir bewundern diese Leute. Wir schauen auf diese Leute und dann auf einmal kommt das überraschend, unerwartet so, dass diese Prominente depressiv geworden sind. Drogen nehmen, alkoholabhängig geworden sind. Und wir machen dann ganz große Augen oder die Gesellschaft macht ganz große Augen und denkt, was ist jetzt passiert mit unseren Helden, auf die wir geschaut haben, uns orientiert haben? Was ist mit ihnen passiert? Neulich hat sich eine Prominente aufgehängt, hat sich das Leben genommen in den USA. Und alle denken, was ist los? Die war so mittendrin im Leben, prominent, beliebt. Was ist passiert? Das kann doch nicht wahr sein. Und manche sind so weit gekommen, dass sie so abhängig geworden sind, das geht nicht mehr anders. Der berühmte Fußballspieler Armando Diego Maradona. Als er fertig war, konnte man ihn in der Drogenszene sehen und alle haben dann gesagt, was ist mit diesem Mann los? Was ist das? Die hatten doch so viel Erfolg gehabt. Keiner leider hat darüber gesprochen, was das Ganze kostet, prominent zu sein. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Und ich sage mal, im Voraus, es ist schön, einfach zu leben. Es ist schön. Schaut nicht nach oben. Bleibt in der Mitte. Das ist das Beste. Ein Kind kam mal zu mir und sagte, ich bekomme immer solche Noten wie so 3 und dann wieder mal 3. Und dann sagte ich zu ihm, mach dir keine Sorgen, das sind die besten Leute. Ja, wieso? Das ist so die goldene Mitte. Wenn du ganz oben bist, dann verlierst du den Bezug zu den Menschen, die Beziehung zu ihnen. Wenn du ganz unten bist, willst du immer nach oben, bist dann immer unzufrieden. Aber wenn du so in der Mitte bist, das ist das Beste für dich. Zufrieden ist er nach Hause gegangen. Ich hoffe, es geht ihm auch heute noch gut. Und wenn du prominent bist, dann kostet es was, denn irgendwann kommt so eine Krankheit wie Depression. Und das ist heute wirklich eine Volkskrankheit geworden. Das habe ich mal in einer Zeitung gelesen. Und früher hat man gesagt, naja, das sind so Ausnahmen, aber heute ist das leider ganz anders, weil die Gesellschaft, in der wir leben, die Umstände, in denen wir leben, die sind heute ganz anders geworden. Das hat sich total alles verändert. Und die Ärzte sagen, die Depression kommt, weil es genetisch bedingt ist oder Depression kommt, weil so viel Stress vorhanden ist oder da ist irgendwas passiert im Leben, etwas Schlimmes und deswegen werden die Menschen leider heute depressiv. Und das äußert sich so, dass du hast keinen Appetit, du willst nichts essen oder die Verdauung ist ganz schlecht oder du kannst nicht mehr so gut schlafen und du hast auch kein Bedürfnis zu deinem Partner, du willst ihn manchmal auch nicht mehr sehen und was du willst dich isolieren, du hast Angst, du bist einsam und du spielst mit den Selbstmordgedanken. Auf den ersten Platz, auf den ersten Augenblick sagt man, es gibt keine Ursache und dann kommen welche und sagen, also in Anführungs Psychologen, die sagen dann, ach, geh mal und trinke mal ein bisschen Wein oder trinke mal ein bisschen Wodka oder amüsiere dich mal mit einem Mann oder mit einer Frau und dann wirst du auf andere Gedanken kommen und dann wird alles gut werden. Aber die Tatsache ist, dass Menschen, die depressiv geworden sind, erkrankt worden sind an Depression, die brauchen viel mehr. Bisschen trinken, bisschen sich amüsieren, hilft nicht. Hilft wirklich nicht. Sie brauchen Menschen, sie brauchen eine Beziehung, sie brauchen Zuneigung, sie brauchen eine gewisse Wärme, sie brauchen jemanden, dem sie das Herz ausschütten können, der sie versteht, der ihnen entgegenkommt, der sie begleitet eine Weile, der für sie immer da ist. Und deswegen reicht das nicht einfach, wenn wir das so einfach hinsagen. Es ist so, dass in der Bibel so etwas auch vorkommt. Und in der Bibel wird ein Mann, ein Mensch dargestellt, wie er erkrankt worden ist und wie ihm das geholfen hat. Wie Gott ihm geholfen hat, aus dieser Krankheit wieder herauszukommen. Das ist der ganz große Prophet im Alten Testament, der Prophet Elia. Und dieser Prophet ist so, sage ich mal jetzt, auf der Stufe des Erfolges und er ist unterwegs, er hat die Leute zusammengerufen und auf dem Berg Karmel und alle sind jetzt, also viele sind gekommen und auf der einen Seite waren das die Priester Baals oder Baalspriester, ja, die eine heidnische Religion dargestellt haben und viele aus dem Volk Israel, aus dem Volk Gottes, sie haben diesen Götzen angebetet und auf der anderen Seite ist der Prophet Elia da und er hat ein Altar gebaut, er hat das Opfer auf den Altar gelegt, ja, und dieser Altar hat er aus Steinen gebaut und dann sagte er, wenn Gott sich heute offenbart, und die Baalspriester haben auch ein Altar gebaut und auch ein Opfer gebracht und haben das auf den Altar gelegt, und wessen Opfer und wessen Altar verbrannt wird, wenn das Feuer vom Himmel kommt, das ist der Herr. Wenn das der Baal ist, dann soll der Baal angebetet werden. Wenn aber das Feuer vom Herrn kommt, dann ist Gott der Herr. Und der Kampf beginnt. Zuerst sind die Baalspriester dran. Und sie beten und schreien. Und der Prophet Elia steht so und sagt, ihr müsst mal lauter schreien, ihr müsst euch mal anstrengen, vielleicht schläft euer Gott irgendwo im Himmel. Die haben es probiert und und nichts hat geklappt. Und dann betet der Prophet und tatsächlich kommt Feuer vom Himmel, verzehrt das Opfer, den Altar, die Steine sogar und in diesem Zusammenhang werden diese Baalspriester beseitigt. Erfolg. Unheimlicher Erfolg. Alle haben das gesehen. Ein Wunder. Fantastisch. Wenn dir das passiert und du stehst so mittendrin in so einer Geschichte, das ist doch wunderbar. Er ist ein großer Prophet. Er ist ein mutiger Prophet. Er hat einen starken Glauben und er hat keine Angst, vor Putin zu treten, vor Obama zu treten oder damals vor Ahab, der König von Israel, und ihnen die Wahrheit sagen, was sie verkehrt gemacht haben und wie sie demnächst leben sollen. Er hat keine Angst, absolut keine. Das ist ein einmaliger Prophet in der Geschichte, Elia. Und ihm gelingt oder Gott schenkt ihm dieses Wunder. Er antwortet ihm. Es ist ein Sieg. Es ist wirklich ein ganz großer Erfolg. Aber das war gestern. Das war gestern. Und was ist heute? Aber heute ist das ganz anders. Da meldet sich die Königin, die den Baal verehrt hatte. Und sie sagt, das, was du mit meinen Priestern gemacht hast, das mache ich mit dir. Ein Prophet, der keine Angst hat, kriegt Angst. Seine Knie zittern. Und er haut ab. Er haut ab in die Wüste. Er hat Angst. Seine Beine, seine Hände, seine Augen, sein Mund. Nichts mehr von Mut da. Die Beine zittern, die Hände heben sich nicht mehr, die Augen glänzen nicht mehr und die Lippen schweigen. Und er flieht. Und wir lesen diese Geschichte im 1. Könige, Kapitel 19, erstmal 1 bis 4. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einem Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Ein mutiger Mann. Ein Mann, der geglaubt hat. Ein Mann, der gestern so einen Erfolg gefeiert hatte. Jetzt liegt er hier unter einem Wacholder, das ist so ein Busch. Er ist etwa so 2 Meter hoch, in der Wüste kann er wachsen. Ja, sehr breit auch, und da kann man sich hinlegen, da ist ein Schatten, dann kannst du schlafen. Und jetzt schläft dieser Prophet. Und er sagt, ich kann nicht mehr. Gott, ich kann nicht mehr. Schuldgefühle, ich bin nicht besser als die anderen. Ich will sterben. Irgendwie, nimm mein Leben. Aber ich möchte nicht mehr leben. Und ich frage mich, kann es sein? Kann es sein, mit so einem Menschen, der an Gott glaubt, der so einen Erfolg hatte, kann so ein Mensch auch depressiv werden? Anscheinend ja. Manchmal sagt man, diejenigen, die an Gott glauben, die ihm vertrauen, die ihm nachfolgen, wird sowas nie passieren im Leben. Aber die Bibel korrigiert unser Denken und unsere Vorstellungen und sagt, es kann passieren. Es kann mit jedem Menschen, der an Gott glaubt, es kann tatsächlich passieren. So ist das. Keiner ist davon versichert. Und du kannst Erfolge haben. Das ist gut. Das ist fantastisch. Aber du bist nicht von einer Krise versichert. Das kann in dein Leben kommen. Und nun möchte ich zu allen sagen, die vielleicht so mittendrin in der Depression sind oder vielleicht das schon erlebt haben, liebe Freunde, depressiv zu sein, ist genauso eine Krankheit wie Grippe. Nur Grippe ist physiologisch bedingt, das ist aber eine seelische Krankheit. Schämt sich jemand, wenn er eine Grippe hat? Nein, muss er auch nicht. Deswegen, wenn ich depressiv geworden bin, muss ich mich auch nicht schämen. Das ist auch eine Krankheit. Das ist eine Krankheit. Und deswegen musst du dich nicht schämen. Warum nicht? Nehmen wir einfach mal so ein Beispiel. Da sind die Eltern und die haben ein Kind. Und das Kind ist krank geworden. Und das ist eine schlimme Krankheit. Und die Eltern kämpfen um dieses Kind, dass es wieder gesund wird. Und das ist ein Kampf und er kann vielleicht Monate dauern. Und dann wird das Kind gesund. Und dann sagst du, jetzt freue dich doch. Liebe Eltern, freut euch doch. Können sie nicht. Warum? Die haben sich angestrengt in der Seele und sind depressiv geworden. Da ist ein Mensch vielleicht, der sitzt im Gefängnis, was weiß ich, 10 Jahre, strengt sich an, artig zu sein, damit er auch rechtzeitig das Gefängnis verlassen kann. Und tatsächlich, er kommt raus und dann denkst du, jetzt bist du doch zu Hause. Mensch, jetzt freue dich doch, zeig mal deine Emotionen. Kann er nicht. Er hat sich angestrengt, 10 Jahre lang. Kann nicht. Da sind welche, die bauen ein Haus vielleicht. Und endlich ist das Haus fertig. Jetzt ziehen sie ein, jetzt kann man glücklich leben. Vielleicht 2 Jahre gebaut, wenig geschlafen und dann auf einmal lesen wir, hören wir, die Ehe ist kaputt gegangen. Warum? Überanstrengung. Und der Mensch schämt sich dann, weil so eine Krise in sein Leben gekommen ist. Und der Mensch schämt sich, aber er muss das nicht machen. Was ist mit Elia dann passiert? Und ich lese erstmal die Texte 5 bis 7. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Schaut mal, da kommt ein Engel. Gibt ihm so einen kleinen Schubs, damit er aufwachen kann. Und das ist ein besonderer Engel, den mag ich, den liebe ich. Er kommt nicht und sagt, hey Elia, reiß dich mal jetzt zusammen. Was ist los mit dir? Du bist doch ein gläubiger Mensch. Du hast doch solche Erfahrungen mit Gott gemacht. Was liegst du jetzt hier rum? Was ist mit dir los? Jetzt reiß dich mal zusammen. Macht er nicht. Kein Vorwurf, absolut kein Wort, nichts. Nur einen kleinen Schubs, der macht die Augen auf, sieht Wasser, sieht Brot. Er isst und legt sich wieder schlafen. Ein Mensch, wenn er depressiv geworden ist, braucht Schlaf. Er muss sich ausschlafen. Wenn der Mensch schläft, dann wird er ruhiger. Und das braucht er. Und das weiß Gott. Er kennt unsere Physis. Und er sagt, der soll doch weiter schlafen. Aber er darf doch nicht verhungern. Er muss doch Wasser trinken, er muss doch essen. Er gibt ihm was zum Essen. Noch keine Anweisungen. Und Elia schläft weiter. Dann kommt der Engel das zweite Mal. Wieder so einen kleinen Schubs. Wieder zum Essen. Aber jetzt eine kleine Anweisung. Du hast einen weiten Weg vor dir. Welchen Weg? Ja, einen weiten Weg. Und wir lesen, welchen Weg musste er noch gehen? Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Tja, Ja, warum kommt nicht Gott und macht ein Wunder und sagt, Elia, hier, ich berühre dich, werde gesund. Die Depression ist dir weggenommen. Macht er nicht. Sondern er sagt, einen weiten Weg hast du vor dir. 40 Tage? Wie viel kann man schaffen in 40 Tagen? Wer ist hier ein guter Mathematiker? 40 Tage, wie viel Kilometer pro Tag? 10? Ja, so in etwa, ja? Also 40 Tage, wie viel ist das? Meine Güte. 400 Kilometer. Das ist ja eine Herausforderung, 400 Kilometer. Aber was ist der Vorteil? Das ist ein ganz großer Vorteil. Heute Nachmittag werde ich das auch noch sagen, aber für die, die heute Nachmittag nicht kommen können, sage ich euch. Wer Antidepressiva, Tabletten vermeiden will, der laufe jede Woche 4 bis 5 Mal, jeweils 5 bis 7 bis 8 Kilometer, der braucht keine Depressiva. Wer nicht mehr joggen kann, bitte 3, 5 Kilometer zu Fuß gehen, jeden Tag vielleicht, wenn es möglich ist, ja, der braucht keine antidepressiven Tabletten. Deswegen macht das Gott und er sagt, Elia, mach dich auf den Weg. 10 Kilometer einen Tag, 10 Kilometer den zweiten Tag und so weiter. Darüber hinaus, also wenn du jetzt 10 Kilometer laufen musst, du kannst doch nicht denken, ja? Du musst doch denken irgendwie, ja? Und da gehen immer wieder ihm diese Geschichten, die letzten Geschichten durch den Kopf und wie und warum und weswegen und warum bin ich hier und so weiter. Das ist doch klar, ja? Das ist doch klar. Aber Gott kennt unsere Physis und sagt, beweg dich mal ein bisschen, ja? Bisschen schlafen, bisschen bewegen und dann wirst du diese Depression los. Und so geht er. Und dann kommt er zu diesem berühmten Berg und dann passiert Folgendes. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Hallo, lieber Gott, weißt du nicht, was er hier macht? Was soll diese Frage? Aber das war ein Anstoß, damit Elia beginnt wirklich nachzudenken. Was machst du hier, Elia? Was mache ich überhaupt hier? Und nun, diese Frage hat aus dem Elia alles herausgeholt sozusagen. Und dann sagt er, ich habe geeifert. Für wen? Für den Herrn, den Gott Zebaoth, den Israel. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin alleine übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Herz ausschütten. Wenn Gott Fragen stellt, dann macht er das so, dass der Mensch das Herz ausschütten kann. Und dann sagt er auch, wie er denkt, welche Erfahrungen er gemacht hat. Und er sagt, Gott, ich war auf deiner Seite. Ich habe für dich gekämpft. Ich habe geeifert. Ich habe gebetet. Ich habe dies und jenes gemacht. Und was ist passiert? Was ist passiert? Ich bin ganz alleine. Ich bin ganz alleine. Alle wurden getötet. Und nach meinem Leben trachten sie auch. Ja? Und sie haben deinen Bund verlassen. Das war hier in seinem Denken sehr verhaftet, verankert. So dachte er in diesem Augenblick und er dachte, jetzt ist Schluss. Und dann kommt Gott und versucht ihm sein Denken zu korrigieren. Also merkt ihr, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Freunde, nicht nur die Physis, also nicht nur Bewegung, das ist richtig. Ja? Eine gute Absicht ist das von Gott. Aber das ist nicht alles. Das Denken muss noch korrigiert werden. Und das ist das Schwierigste überhaupt. Das ist das Schwierigste überhaupt. Denn stellt euch vor, wenn wenn du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist und die Eltern sagen dir immer, ja, wenn du artig bist, wenn du gut bist, dann kommst du vielleicht in den Himmel, wenn Gott sich erbarmt und so weiter, ja, wenn, dann vielleicht, ja, und das jahrelang, und so wächst du auf mit diesem Denken und dann hörst du vielleicht eine Predigt, nö, ich bin für deine Sünden gestorben. Ich akzeptiere deine Leistungen nicht. Du kannst frei in den Himmel reinkommen. Ob du artig warst, spielt hier in diesem Zusammenhang keine Rolle. Jetzt versuch mal, das rauszubekommen. Aus diesem Denken. Das ist unwahrscheinlich schwer. Und deswegen stellt Gott ihm diese Frage. Und er antwortet. Und dann das zweite Mal. Aber Gott macht das so. Er sagt, bin ich ein Sturm? Nein. Im Wind? Im Feuer? Nein. Und wie äußert sich mein Wirken? Und er sagt dann, und dann kam ein stilles, sanftes Sausen. So wirkt Gott. Nicht laut, nicht spektakulär, nicht auf eine besondere Art und Weise. Ganz sanft. Und Elia muss das lernen. Und dann sagt Gott weiter, weißt du, du denkst, du bist alleine. Nein, es gibt noch 7000, die den Baal nicht angebetet haben. 7007, ihr wisst ja, das ist eine biblische Zahl. Ja. Was heißt jetzt 7000? Vielleicht waren das 700.000, aber es ist eine biblische Zahl. Eine Zahl der Vollkommenheit. Und auf einmal stellt fest, Elia, Moment, ich bin nicht alleine. Da sind noch andere da. Aber Gott geht noch einen Schritt weiter und sagt, Elia, du hast noch 2 Aufträge. Du musst noch Könige salben und du musst noch Elisa zum Propheten berufen. Und da stand der Elia und sagte, und ich dachte, ich bin ganz alleine. Und ich dachte, ich habe keinen Auftrag mehr. Und ich dachte, ich habe keine Zukunft mehr. Und ich dachte, ich habe keinen Sinn mehr im Leben. Und ich dachte, ist alles vorbei? Nein. Nein. Und so ist Gott in sein Leben gekommen und hat nicht nur sein Denken korrigiert, sondern er hat durch diese Bewegung, die er in der Wüste gemacht hat, durch diesen Schlaf, den er machen konnte und schlafen durfte, hat er ihn geheilt von dieser Depression. Und Elia hat diesen Ort verlassen und ist dann nach Hause gegangen. Oder den Auftrag hat er dann erfüllt und irgendwann hat Gott in den Himmel genommen. Das ist die Botschaft für alle Menschen, die möglicherweise an Depression erkrankt sind, dass Gott uns nicht im Stich lässt, dass Gott zu uns kommt durch Menschen, durch Ärzte, durch Psychologen und er gibt uns diese Ratschläge und sagt hier ganz eindeutig, du kannst gesund werden. Ich mache dich gesund, aber nicht so, dass du jetzt denkst, es passiert in deinem Leben ein Wunder. Nein. Es soll auf einer ganz natürlichen Art und Weise passieren. Und so wird der Mensch geheilt. Das ist die Botschaft hier aus dieser Bibel, aus dieser Geschichte. Und ich kann euch dazu sagen, ich hatte das gestern Abend gesagt und sage das heute noch einmal und werde das heute Nachmittag noch einmal erzählen. Ich stehe vor euch. Und das ist für mich ein Wunder, denn ich war ganz tief unten und dachte nie, dass ich rauskomme. Aber genau diese Dinge, die ich hier in diesem Kapitel entdeckt habe, die sind auch mit mir passiert. Und deswegen kann ich heute vor euch stehen und kann diese Predigt halten. Und ich danke Gott dafür und möchte euch ermutigen, lasst euch auf Gott ein. Er wird auch euch heilen. Amen.